Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Tote essen Nutella, aber nur wenig. Sie können sprechen, aber nur leise. Sie schauen Fernsehen, aber nicht lang. Für Erwachsene ist Leben Leben und Tod ist Tod. Für Kinder ist es ein bisschen anders. Da kann es sehr belastend dann sein, wenn jemand stirbt. Für Kinder ist der Tod nicht gleichgültig, aber Traurigkeit ist ein bisschen gemildert. Die Toten sind zwar weg, aber sie leben ja noch ein bisschen.
Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung. Am Allerseelentag beschäftigen wir uns mit einem Vortrag von Dr. Barbara Juhn, den sie für die Vortragsreihe des Vorarlberger Kinderdorfes Wertvolle Kinder gehalten hat. Wenn nichts mehr ist, wie es war. Es geht um den Tod, wie sich Kinder das Sterben vorstellen und wie wir ihnen helfen können, plötzliche Todesfälle zu verarbeiten. Die Eltern sind dabei ganz wichtige Bezugspersonen.
Das Gute ist, das kindliche Todesverständnis schützt die Kinder bis zu einem gewissen Grad, erfordert aber trotzdem, dass wir ihnen Erklärungen geben, und zwar dort, wo es ihnen Angst macht. Jetzt kann es ihnen zum Beispiel schon Angst machen, dass wir den Papa eingraben und dort so viel Erde drüber ist, weil wie soll denn der da schnaufen, wenn er so viel Erde da hat? Oder wie kann denn der da unten aufs Klo gehen? Oder ist es ja brutal langweilig da unten? Was soll man denn in diesem Sarg da drinnen? Da kann man überhaupt nichts tun. Es ist ja wahnsinnig stinklangweilig. Das heißt, man muss ihm bestimmte Dinge muss man ihnen erklären. Zum Beispiel, dass man, wenn man tot ist, nicht mehr aufs Klo gehen muss. Oder dass, wenn man tot ist, dass man dann auch nicht mehr schnaufen muss und deswegen macht einem diese Erde nichts. Für Kinder mit 4 Jahren ist es auch durchaus kein logisches Problem, dass wir den Kindern ja immer erzählen, dass der Himmel da oben ist und gleichzeitig graben wir die Leute da unten ein, was ja eigentlich unlogisch ist. Aber für die Kinder ist das nicht unlogisch, das passt.
Professor Dr. Barbara Juhn lehrt an der Universität Innsbruck. Sie hat das erste Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes mitbegründet, ist Spezialistin für Notfallpsychologie, forscht auf dem Gebiet der Akuttraumatisierung. Bei großen Katastrophen und menschlichen Tragödien wie Kaprun, Galtür oder Berg Isel hat sie die Krisenintervention geleitet. Barbara Juhn weiß, was der Tod einer Mama, eines Papas für ein Kind bedeuten kann. Was der Suizid eines Kindes bei Geschwistern oder der eines Klassenkameraden bei den Mitschülern auslösen kann.
Bei Trauer geht es um einen Verlust von nahen Bezugspersonen. Traueraufgaben in solchen Situationen sind zunächst einmal die Aufgabe, dass das Kind den Tod oder den Verlust anerkennt oder versteht und akzeptieren kann. Das dauert eine Weile, das geht nicht von heute auf morgen. Das nächste ist, dass es überhaupt lernt, mit den heftigen negativen Emotionen, die dieser Verlust auslöst, umzugehen. Dass es jetzt aushaltet überhaupt. Das nächste ist, dass man sich überhaupt anpasst an neue Lebensumstände. Es verändert sich ja alles durch das. Und dann muss man sich an neue Lebensumstände gewöhnen. Man muss vielleicht neue Aufgaben in der Familie übernehmen. Eine Dreijährige, eine ihrer ersten Fragen, nachdem die Mama gestorben ist, war, zu wem soll ich jetzt Mama sagen? Das heißt, die Lebensumstände ändern sich. Ganz oft sagen, vor allem auch ganz kleine Kinder in solchen Ereignissen, sagen relativ schnell, müssen wir jetzt aus der Wohnung raus oder haben wir jetzt kein Geld mehr oder was auch immer. Man wundert sich, dass ein kleines Kind sich solche Überlegungen überhaupt macht. Und worum es da geht, ist, dass die Kinder eigentlich die Frage stellen, bricht jetzt die ganze Welt zusammen oder ist nur der Teil der Welt jetzt gefährdet? Und als letzte Aufgabe ist diese Aufgabe, eine neue Form der Beziehung zu finden zum Verstorbenen oder zu dieser verlorenen Bezugsperson. Jetzt hat man früher vor allem öfters gedacht, vor allem wenn Kinder klein sind, ist es günstiger praktisch, sie vergessen diesen Verstorbenen. Da ist die Mutter verstorben, das Kind ist unter einem Jahr und man denkt, das ist gescheiter, das vergisst sie. Ist aber überhaupt nicht gescheiter, sondern wesentlich ist, dass das Kind eine Beziehung zu dieser verstorbenen Bezugsperson haben kann und diese Beziehung entwickelt sich im Grunde nicht anders als eine Beziehung zum lebenden Elternteil. Kinder müssen sich zum Beispiel, auch das ist etwas, was oft missachtet wird, müssen sich im Jugendalter müssen sich loslösen von der Bezugsperson, von der Lebenden. Genau dasselbe müssen sie mit der verstorbenen Bezugsperson machen. Deswegen wird es zum Beispiel für Jugendliche dann oft noch einmal relevant, was war mein Vater für eine Person, wenn er gestorben ist, wie sie klein waren, was habe ich von meinem Vater zum Beispiel, was will ich behalten von dem, was will ich anders machen, wo unterscheide ich mich von ihm und so weiter und so fort. Das heißt, Fragen, die jetzt für jeden Jugendlichen relevant sind, beim lebenden Elternteil, werden auch beim verstorbenen Elternteil relevant. Das irritiert viele Eltern, weil sie oft meinen, es ist mit 2 Jahren, ist zum Beispiel der Vater verstorben und das wird dann auf einmal in jeder Lebensphase fürs Kind wieder Thema. Das heißt, es wird noch einmal Thema mit 4, dann wird es wieder Thema mit 7, dann wird es wieder Thema mit 11. Zu jedem, wir sagen Touchpoint in der Entwicklungspsychologie, das heißt zu jeder Phase, wo sich ganz viel in der Entwicklung tut, werden diese Themen wieder relevant. Und wir haben dann oft Eltern, die bei uns anrufen und fragen, ist das passiert, wo er 2 war und jetzt ist er 8, jetzt auf einmal stellt er wieder diese Fragen, ist das nicht ein Zeichen, dass er traumatisiert ist? Und das ist es gar nicht. Das ist kein schlechtes Zeichen. Im Gegenteil. Es ist einfach ein Zeichen, dass man sich weiterentwickelt und in dieser neuen Lebensphase neue Fragen hat. Uns Erwachsenen geht's ja auch nicht anders. Wenn sie irgendjemand was verloren haben, dann geht's ihnen genauso, dass sie in jeder neuen Lebensphase sich unter Umständen nochmal neu mit diesem Verlust auseinandersetzen müssen. Es ist Trauer. Deswegen sagt man mittlerweile, Trauer ist etwas, was lebenslang dauert. Es ist nicht etwas, was einfach nur ein paar Monate dauert und dann ist es vorbei. Es ist etwas, was lebenslang dauert und uns lebenslang begleitet, in welcher Form auch immer. Okay, jetzt gehen wir zu Kindern und Jugendlichen nochmal speziell. Was ist bei Kindern und Jugendlichen jetzt anders als bei Erwachsenen? Bei Kindern und Jugendlichen sind vor allem diese 3 Dinge anders. Das erste ist einmal, sie verstehen Emotionen anders als Erwachsene und sie drücken sie auch anders aus. Sie verstehen das Ereignis selber und den Tod anders als Erwachsene und sie gehen mit Emotionen anders um. Vieles von dem, wie Kinder Emotionen ausdrücken, das Ereignis und den Tod verstehen und damit umgehen, ist im Vergleich zu dem, wie es Erwachsene tun, erfrischend. Und wir können ganz viel lernen davon. Ich sage immer, ich gehe viel, viel lieber mit Kindern um, die mit Tod und Sterben zu tun haben, als mit Erwachsenen. Weil es einen selber auch gar nicht so runterzieht, wie es bei Erwachsenen passiert. Bei Kindern ist es ja so, dass sie im ersten Lebensjahr eigentlich ihre Emotionen nicht selber regulieren können. Sie brauchen immer die erwachsene Bezugsperson dazu. Sie können nur im Grunde, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie nur 2 Möglichkeiten, Emotionen zu regulieren. Sie können saugen und sie können wegschauen oder abschalten. Mehr können sie nicht. Für alles andere sind sie auf Erwachsene angewiesen. Das heißt, wenn das Kind einen negativen Affekt hat, dann braucht es eine Bezugsperson, die den Affekt runterreguliert und das Kind beruhigt. Gleichzeitig tun wir Erwachsene ganz automatisch mit Kindern so umgehen, dass wir das Kind nicht mit unseren rohen negativen Emotionen konfrontieren. Eine rohe Emotion wäre zum Beispiel, wenn ich eine Wut habe und ich schreie das Kind voll an. Das tun wir normalerweise nicht, im ersten Lebensjahr schon gar nicht. Ein bisschen später tun wir es dann schon, weil wir die Nerven ja öfters wegschmeißen. Aber im ersten Lebensjahr tun wir es eher weniger. Ja? Wir sagen ja immer so ganz automatisch, die intuitive elterliche Kompetenz, die schließt ja ein, dass wir zum Beispiel im ersten Lebensjahr mit dem Kind primär versorgend umgehen, während man so ab 8, 9 Monaten, so am Ende des ersten Lebensjahres, wechselt das auf einmal, da gehen wir dann auch erziehend mit dem Kind um. Ja? Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo das Kind aber auch gelernt haben sollte, mit Emotionen ein bisschen anders umzugehen. Ich spreche also jetzt vom ersten Lebensjahr, wo man das Kind nicht mit den rohen Emotionen konfrontieren, sondern eigentlich immer nur mit den gespielten Emotionen. Das heißt, wenn wir mit negativen Emotionen umgehen, dann spielen wir es. Das heißt, wir schauen zum Beispiel dem Kind ins Gesicht und sagen, heute sind wir wieder grantig und tun selber den Gesichtsausdruck unter Umständen nachmachen. Jetzt haben die meisten Kinder in so einer gesicherten Umgebung überhaupt nie heftige Emotionen erlebt bei ihren Eltern. Zumindest nicht heftige negative Emotionen. Sehr häufig haben wir, wenn wir im Einsatz in so eine Situation reinkommen, ist es so, dass die Kinder das erste Mal unter Umständen ihre Eltern weinen sehen. Die haben es vorher noch nie gesehen. In den Situationen sind sie vollkommen überfordert und oft verunsichert durch die Reaktionen der Erwachsenen. Ab ungefähr 1 Jahr tun Kinder die Emotionen der Erwachsenen, die Mimik der Erwachsenen als Richtschnur nehmen für ihr eigenes Verhalten. Das ist Beispiel ist da das 9 Monate alte Kind, das hinfällt und dann sofort ins Gesicht von der Mama schaut und wenn die jetzt geschreckt reinschaut, nachher geht die Sirene los und wenn die lacht, nachher geht nichts los. Dieses emotionale Rückversichern, das machen Kinder so ungefähr ab 8, 9 Monaten und dann eben bis ins Schulalter hinein in solchen Situationen, wo es bedrohlich wird. Wir haben zum Beispiel eine 5-Jährige, die hat gerade erfahren, dass ihr Vater gestorben ist, der hat sich umgebracht. Mit der sitze ich am Boden und wir spielen. Und sie schaut immer wieder so ins Gesicht der Erwachsenen. Und ich sage, weißt, die sind jetzt alle sehr traurig und aufgeregt, wegen dem, was mit deinem Papa passiert ist. Weil es wesentlich ist, den Kindern in dem Fall die Emotion zu erklären. Das gilt jetzt für die Bezugsperson genauso wie für mich als Außenstehende. Sobald die Erklärung dann da ist, ist die Bedrohung meistens auch weg. Bei der Fünfjährigen ist es dann so, die überlegt kurz und dann sagt sie, boah, das muss ich morgen meiner Freundin im Kindergarten erzählen, wie die alle Durchdraht haben. Das heißt, in dem Moment, wo man es erklärt, verliert es meistens seine Bedrohlichkeit. Ähnlich ist es für Erwachsene. Wir sagen immer, erklären Sie einen Teil Ihrer Emotionen den Kindern und teilen Sie auch Ihre Emotionen mit den Kindern, aber überfordern Sie sie nicht. Eine Mutter, die ununterbrochen nur weint und traurig ist, ist für die Kinder unerträglich. Aber eine Mutter, die den ganzen Tag sich nur zusammenreißt und nur heimlich weint, wenn die Kinder im Bett sind, ist für die Kinder genauso unerträglich. Weil das heißt, sie können auch ihre eigenen Emotionen nicht verstehen. Das heißt, wichtig ist zu teilen, aber nicht zu überfordern. Bei älteren Kindern ist es dann oft so, dass sie sich oft schämen für den Ausdruck von Emotionen. Wir haben eine Achtjährige, der ich sagen muss, dass der Vater verstorben ist. Normalerweise schauen wir eher, dass es die Bezugsperson tut. Aber in dem Fall tut es der zu, die Bezugsperson, die kann nichts sagen. Ich merke genau, die kann nicht, also springe ich ein und sage es. Und sagt, dass es ganz was Trauriges passiert ist. Der Papa ist gestorben und die Kleine schaut der Mama ins Gesicht und der Mama stehen die Tränen da in die Augen. Dann schaut sie mir an, dann fängt sie an grinsen und dann sagt sie, was tun wir jetzt? Und ich sage, ja, pff, wir könnten für den Papa noch was basteln oder was malen. Und dann springt sie auf und wir gehen basteln und malen. Das ist eine typische Reaktion für Kinder. Ich komme dann gleich beim Regulieren zurück. Sie wollen relativ schnell in die Handlung kommen und sich ablenken. Sie halten Emotionen nicht so lange aus. Aber was wesentlich ist sie grinst. Und sie schaut der Mama ins Gesicht. Ich sage, die Mama ist jetzt sehr traurig wegen dem, was passiert ist. Und dann gehen wir basteln und malen. Das heißt, auch am achtjährigen Kind unter Umständen muss man noch einmal erklären, was passiert ist und was die Emotion ist. Und gleichzeitig schämt sie sich für einen Ausdruck. Ungefähr 2 Stunden später sagt sie zu mir, gell, ich war sehr tapfer. Und ich sage, ja, du warst super tapfer. Und ich muss es ihrer 11-jährigen Schwester auch erklären, dass die Kleine deswegen gegrinst hat, wo ich gesagt habe, dass der Papa gestorben ist, weil sie tapfer sein wollte und nicht, weil sie nicht traurig ist. Das ist oft ganz wichtig bei Geschwistern, dass man da ein bisschen erklärt, weil die älteren Geschwister das dann überhaupt nicht mehr verstehen, warum die Kleine so komisch reagiert. Es kann auch sein, dass Schulkinder zum Beispiel überhaupt nicht zur Beerdigung gehen wollen. Nicht, weil sie nicht zur Beerdigung gehen wollen, sondern weil sie Angst haben, dass sie weinen müssen vor anderen. Schulkinder sind sehr, sehr schnell beschämt und haben oft wahnsinnige Angst, dass sie vor anderen dann weinen müssen, zum Beispiel. Bei Jugendlichen ist es dann eher so, dass sie oft das Gefühl der Einzigartigkeit haben. Das heißt, dass sie oft das Gefühl haben, ihre Gefühle können nicht verstanden werden, schon gar nicht von einem Erwachsenen. Das heißt, sie teilen ihre Gefühle nicht mehr mit, weil sie Angst haben, dass sie nicht verstanden werden. Was wir bei Schulkindern auch oft, ganz oft haben, Schulkinder reagieren oft auf solche Ereignisse wahnsinnig unauffällig, weil sie fürsorglich sind den Eltern gegenüber, den Bezugspersonen gegenüber. Das heißt, die wollen oft die Mama schützen, die trauen sich der Mama keine einzige Frage stellen, die sind wahnsinnig brav und unauffällig nach dem Tod des Vaters, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen die Mama jetzt nicht zusätzlich belasten, weil die ist eh schon so traurig. Da muss man sehr gut schauen bei Schulkindern, dass man sie nicht übersieht in ihrem eigenen Bedürfnis. Wir schauen oft, dass dann andere Bezugspersonen in der Familie vielleicht aufs Kind zugehen, weil sie sich mit denen eher trauen, ihre Gefühle zu teilen, als mit der Bezugsperson, die so betroffen ist.
Kinder müssen traumatische Ereignisse wie den Tod eines Elternteils oder eines Geschwisterkindes verstehen können. Eine Bezugsperson muss ihnen kindgerecht erklären, was passiert ist, sagt Barbara Juhn. Bei kleinen Kindern hilft es, die Situation mit Spielzeug nachzuspielen oder nachzustellen.
Kinder verstehen die Ereignisse gleich wie mir, das können sie aber gar nicht, weil sie ein anderes Vorwissen haben und einen anderen Entwicklungsstand. Ein Beispiel ist dieser 4-Jährige, der erlebt, dass seine 6 Wochen alte Schwester von der Mutter in der Nacht aus dem Bett gerissen wird, dann verschwindet die Mutter mit der Schwester. Am nächsten Tag kommt die Mama zurück, völlig aufgelöst und sagt, die Schwester ist im Krankenhaus verstorben. Für den Vierjährigen ist die Situation eindeutig klar. Die Mama hat die Schwester umgebracht, und zwar im Krankenhaus. Er hat jetzt wahnsinnige Angst, dass die Mama ihn aufweckt in der Nacht, weil die könnten ihn ins Krankenhaus schleppen. Und er hat Angst vor Krankenhäusern. Relativ eine logische Reaktion für einen Vierjährigen. Die Eltern fragen uns, was sie tun können. Was können sie tun? Ja, sie können dem Kind helfen, das zu verstehen, was passiert ist. Wie können sie das? Indem sie ihm Spielzeug geben, das ihm hilft, das nachzuspielen. In dem Fall jetzt bei den Eltern haben wir geraten, sie sollen mal schauen, was er für Spielzeug akzeptiert. Wesentlich ist es nämlich, dass man die Kinder selber aussuchen lässt, weil manchmal das Spielzeug zu nah ist und dann verweigern sie es, weil es ihnen Angst macht. Wir sagen, geht's mal Playmobil kaufen zum Beispiel, da gibt's die Krankenstation, es gibt das Rettungsauto, es gibt alles Mögliche. Wenn ihr die Krankenstation akzeptiert, das ist am nächsten dran, das wäre ganz günstig. Mit der Krankenstation kann man dann gut spielen. Später dann darf er auch ins Krankenhaus gehen und im Krankenhaus sich dann erklären lassen, was mit der Schwester passiert ist. Dabei muss man immer aufpassen, dass man das Kind nicht überfordert und nicht das Spielzeug anbietet, das ihm Angst macht. Man muss immer aufpassen, dass man in der Nähe dessen ist, wie das das Kind erlebt hat, aber nicht zu nah rangeht, weil sonst wird es zu viel. Fürs Kind genauso wie für die Bezugsperson. Wir haben in Utøya zum Beispiel, in Norwegen, wo der Breivik, dieser Rechtsradikale, die Kinder erschossen hat auf dieser Insel und gleichzeitig in der Hauptstadt diesen zusätzlichen Anschlag gemacht hat, da war es so, dass man danach in Schulen die Lehrpersonen angeregt hat, dass sie mit den Kindern über so ein Ereignis reden. Und dann hat man ein Jahr später geschaut, ob die Kinder jetzt das verstanden haben, das Ereignis, und bewältigt haben. Und ist draufgekommen, erschreckenderweise, dass das überhaupt nicht der Fall war. Wir reden jetzt von Volksschulkindern im Alter zwischen 6 und 9. Was man gemerkt hat bei dieser Nachuntersuchung war, dass für die Kinder einmal reden zu wenig war. Die meisten Kinder haben geglaubt, der ist auf freien Fuß inzwischen, weil sie irgendwann einmal im Radio, im Fernsehen gehört haben, der ist wahrscheinlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gebracht worden. Für die Kinder war das ein Krankenhaus und im Krankenhaus wird man nicht eingesperrt, also kann er raus. Jetzt haben viele der Kinder geglaubt, andere Ereignisse, die später passiert sind, die sie wieder in die Medien gesehen haben, das war sicher derselbe Täter und derselbe Täter ist noch frei. Die Kinder haben aber mit ihren erwachsenen Bezugspersonen nicht mehr darüber geredet, sondern sie haben sich nur mehr untereinander drüber unterhalten und haben sich nur mehr über Medien informiert. Eine einzige Klasse von diesen ganzen Klassen, die sie untersucht haben, hat sich anders entwickelt und die haben das Ereignis gut verarbeitet und haben auch mehr verstanden vom Ereignis. Und das war die einzige Klasse, wo die Lehrperson mit den Kindern nicht nur einmal drüber geredet hat, sondern öfter und wo die Lehrperson mit den Kindern in einer bestimmten Weise drüber geredet hat, nämlich die hat sich die Mühe gemacht, nicht nur den Kindern zu erklären, was passiert ist, sondern auch den Kindern zuzuhören, wie sie selber das verstehen und verarbeiten. Und bei dieser Klasse war so, die haben dann in diesem öfter Reden drüber, haben sie angefangen von dem Mädchen zu erzählen, wo sie gesehen haben im Fernsehen, da war ein Mädchen auf dieser Insel und das hat sich totgestellt und dadurch hat sie überlebt. Und das war so wie eine Märchengeschichte für die Kinder, wo es gut ausgegangen ist. Und diese Geschichte haben die Kinder immer wieder aufgegriffen und an der haben sie sich festgehalten und das war praktisch ihre Aufarbeitungsform, die ihnen auch ermöglicht hat, das mehrmals reden und diese positive Geschichte mit dem positiven Ausgang war für die Kinder die Möglichkeit, dass sie es besser bewältigen als die anderen Gruppen, wo man eben nur einmal drüber geredet hat und vor allem so frontal mit den Kindern geredet hat und nicht die Kinder selber zu Wort kommen hat lassen.
Eine Besucherin des Vortrags erzählt, wie der Tod des Schwiegervaters, er starb bei Holzfällerarbeiten, die Familie erschüttert hat und wie die Kinder reagiert haben.
Also meine Mama war dabei und der Baum hat einen Schlager. Man hat ihn noch nicht mehr erkannt. Also, das habe ich um 11.10 Uhr erfahren, das Kriseninterventionsteam, das war auch bei uns dann später. Und um 11.20 Uhr haben wir fix gewusst, dass er tot ist. Zuerst hat meine Mama noch angerufen, ich glaube, er ist tot. Und um 20.11 Uhr haben wir es erfahren, dann sind langsam meine Eltern getrudelt und der Schwiegermutter habe ich am Telefon gesehen, dass ihr Mann gestorben ist, weil die war im Imst in einem Krankenhaus. Und um 11:30 sind meine Kinder heimgekommen. Ja. Und dann haben sie alle gesagt, dass alle weinen und gefragt, was ist passiert. Und ich habe gesagt, ja, der Opa ist gestorben. Ganz was Schlimmes ist passiert, der Opa ist gestorben. Und die Kinder sind 8 und 10. Die Große hat relativ fast zu erwachsen reagiert die letzten 4 Wochen. Also die will der Mama alles abnehmen und gut machen. Und die Kleine eher klammert und sagt auch zum Beispiel Sachen wie, Mama, du darfst jetzt nicht mehr mit der Freundin im Wald laufen, weil dann erschlägt die auch einen Baum. Dann probiere ich halt zu erklären, dass mir jetzt höchstwahrscheinlich kein Baum erschlagen wird, oder? Und ihre die Angst zu nehmen, aber ja, wie kann ich sie da besser unterstützen?
Indem sie ihr Sicherheit geben, Zuwendung geben, möglichst viel Alltag, möglichst das Normale auch im Alltag wieder sein lassen, weil Kinder können nur durch das, dass sie merken, jetzt ist was Schlimmes passiert, wir trauern alle, es hat uns komplett aus der Bahn geworfen, aber trotzdem geht unser Leben weiter. Das heißt, wir essen noch gemeinsam zur selben Zeit. Es finden die ganzen Familienrituale, die es gibt, nach wie vor so statt, wie sie immer stattgefunden haben. Manchmal ist es in Familien, die trauern dann so, dass man bestimmte Alltagsrituale weglässt. Jeder nimmt sich einfach irgendwas aus dem Kühlschrank. Man isst nicht mehr gemeinsam und so weiter, dass man den Alltag also weitergehen lässt. Und dass man sie eben auch teilhaben lässt an den eigenen Gefühlen in gewisser Weise, im Sinne von, es kann nicht schon sein, dass wir Angst haben, in den Wald zu gehen. Natürlich kann das sein, wenn das mit dem Opa passiert ist. Das kann auch uns als Erwachsenen passieren, dass wir dann Angst haben. Aber gleichzeitig müssen wir lernen, wieder mehr Sicherheit zu gewinnen. Das heißt, dass wir halt so in den Wald gehen, dass wir keine Angst haben. Dass wir vielleicht in den Wald gehen, am Waldrand spazieren gehen mal. Oder an einen Teil vom Wald, wo wir weniger Angst haben. Dass wir es gemeinsam einfach versuchen. Ja, solche Dinge. Aber nicht krampfhaft, dass wir versuchen, an der einen Angst dann zu arbeiten und dass wir versuchen, diese Angst wegzureden, weil wegreden können wir es nicht. Weil solche Ereignisse lösen Angst aus und sie lösen Trauer aus und Schock und alles. Und das muss alles da sein dürfen. Gleichzeitig muss aber auch der Alltag weitergehen dürfen. Und wir als Familie halten zusammen, ist eine wichtige Botschaft. Wir sind jetzt traurig, aber wir halten zusammen, wir schaffen das gemeinsam. Ist ganz eine wichtige Botschaft für Kinder.
Kinder begreifen und verstehen den Tod je nach Alter anders als Erwachsene.
Im Vorschulalter haben Kinder Schwierigkeit mit der Endgültigkeit. Das heißt, sie glauben, der Tod ist nichts Endgültiges. Jemand, der gestorben ist, kann ja ruhig zurückkommen. Deswegen sagen wir den Bezugspersonen immer, sagt dem Kind bitte, er kann nicht zurückkommen und nicht, er kommt nicht zurück. Weil wenn ich einem 5-Jährigen oder 4-Jährigen sage, der Papa kommt nicht zurück, dann ist es logisch, der Papa will nicht zurückkommen, weil ich ein böses Kind bin. Wenn ich sage, er kann nicht zurückkommen, dann ist es ganz anders. Dann muss ich aber erklären, dass man, wenn man tot ist, nicht zurückkommen kann. Gleichzeitig verstehen sie nicht, dass die Körperfunktionen aufhören. Das heißt, sie glauben, dass für Tote natürlich haben die genauso Körperfunktionen wie Lebende und der Körper und die Seele unterscheiden sich ja nicht. Für ein 4-jähriges Kind ist es nicht verständlich. Beispiel ist ein witziges Beispiel, eine Mutter, die mir erzählt, dass der Hamster der Familie verstorben ist und sie möchte es ganz gut machen und fragt den 4-Jährigen, ob man beerdigen soll. Der 4-Jährige überlegt kurz und sagt, na, schmeiß man in Biomüll, da hat er was zum Fressen. Das ist so die Vorstellung von einem 4-Jährigen oder einer anderen Mutter, die völlig ein schlechtes Gewissen hat und zu mir kommt und stellen Sie sich vor, was passiert ist. Da ist der Hund der Familie verstorben und sie in ihrem ersten Schock macht etwas ganz Verkehrtes natürlich. Das heißt, sie schmeißt den Hund in den Kofferraum vom Auto, die 2 Kinder auch ins Auto, rast zur Tierkadaververwertungsstelle, haut den Hund da rein und dann denkt sie sich, oh, alles verkehrt gemacht, Kinder schwer traumatisiert. Ja? Fahrt zu den Großeltern. Auf dem Weg zu den Großeltern, kommt bei den Großeltern an, der Kleine rast an ihr vorbei, rauf zur Oma, die Tür oben aufmacht und schreit schon beim Aufgehen, schreit, Oma, stell dir vor, was passiert ist, der Rex ist gestorben und wir haben ihn in den Hundehimmel reingeschmissen. Warum jemand stirbt, ist auch etwas, was sich Kinder natürlich anders überlegen als Erwachsene. Und bei Kindern ist es oft magisch, die Kausalität, das heißt, meine Schwester ist gestorben, weil ich mir gewünscht habe, dass sie stirbt. Ich kann mich noch selber gut erinnern, ich war 6, mein Bruder war 4, da ist meine Mutter mit einem anderen Kind heimgekommen vom Krankenhaus. Wir zwei haben uns angeschaut und haben gesagt, die muss weg. Das war klar. Für uns war klar, die muss weg. Und es ist für viele Geschwister so, dass sie sich irgendwann einmal vorstellen, der muss weg aus Eifersucht. Jetzt tun wir schon, wenn wir in Familien reinkommen, wo ein Geschwister gestorben ist, sagen wir den Kindern oft, weißt davon, dass man sich wünscht, stirbt man nicht. Das ist ganz wichtig, dass man ihnen das erklärt, weil sie es glauben, wenn sie es gewünscht haben, nachher ist er deswegen gestorben. Wenn wir das Schulalter anschauen, dann ist es für Schulkinder schon klar, dass man nicht mehr wiederkommen kann, wenn man gestorben ist. Was aber nicht so klar ist, ist, dass alle Menschen sterben können. Und jetzt tun sich Schulkinder oft wahnsinnige Sorgen machen, dass sie jetzt sterben auch oder dass andere sterben. Weil sie jetzt das erste Mal merken, auch junge Menschen sterben. Sie glauben oft, der Tod ist irgendwie der Sensenmann, der rennt die Leute nach. Und alte Leute können halt nicht mehr so schnell laufen, deswegen erwischt sie es auch leichter. Und die Jungen, die können halt schnell laufen und deswegen normalerweise schaffen sie das locker. Aber eben die Alten nicht. Bei der Kausalität ist es dann eher so anschaulich, ich habe nicht genug aufgepasst, deswegen ist die Mama gestorben. Während der Kleine eher sagt, ich war nicht brav, deswegen ist die Mama gestorben. Der Jugendliche dann, der hat dann Schwierigkeiten mit etwas, wo wir als Erwachsene auch große Schwierigkeiten haben, nämlich, dass wir den Tod nicht vorhersehen können und dass wir es nicht vermeiden können, auch wenn wir uns noch so bemühen. Bei Erwachsenen ist es auch oft so, dass sie denken, hätte ich es doch vorhersehen können. Jugendliche sagen dann oft bei der Kausalität, wenn ich heute in der Früh nicht so getrödelt hätte, dann wäre die Mama nicht genau zu dem Zeitpunkt an der Kreuzung gewesen, wo der Laster daherkommen ist und dann hätte ich es verhindern können. Das heißt, dass man manchmal nichts dagegen tun kann und dass man es nicht vorhersehen kann, ist für Jugendliche oft das Thema. Martina Pliet ist eine Theologieprofessorin, die hat sehr viele Kinder befragt zum Thema Tod und Sterben und die bringt es relativ gut auf den Punkt, das betrifft jetzt Schulkinder. Kinder haben ein anderes Todesverständnis als Erwachsene. Tote sind in den Augen der Kinder so wie verdünnte Persönlichkeitsreste. Sie sind noch lebendig, aber nur ein bisschen. So kommt die Hoffnung mit in die Trauer rein. Sie denken, man kommt in den Sarg, in die Erde, dann kommen die Würmer, die Angst vor dem Zerstörtwerden. Das ist alles nicht schön. Für Schulkinder ist das eine ganz große Frage, wie ist es mit den Würmern? Weil die haben jetzt plötzlich diese Vorstellung, da gibt es einen Körper und da gibt es die Seele und der Körper, da kommen dann die Würmer und die fressen den auf. Und das interessiert Schulkinder wahnsinnig. Die stellen dann den Erwachsenen auch so experimentelle Fragen und die Erwachsenen sind oft recht geschreckt, was ihnen für Fragen gestellt werden. Aber das gehört zum Todesverständnis dazu. Aber wenn man sich lange genug ausgeruht hat, dann kann man raus aus dem Grab.
Kinder trauern auch anders als Erwachsene und verarbeiten traumatische Ereignisse am besten, wenn der Alltag weitergeht.
Emotionsausdruck und Regulierung ist für Kinder abhängig vom Alter und Entwicklungsstand, von Geschlecht und Kultur, so dass sie sich unterschiedlich ausdrücken. Der Ausdruck der Kleinen ist viel unverfälschter, während der Ausdruck der Größeren ist viel mehr dann durch unsere Kultur geprägt. Und was macht unsere Kultur mit der Trauer? In unserer Kultur haben wir die Vorstellung, Trauer ist etwas, was am Anfang ganz groß ist und dann muss es aber relativ schnell kleiner werden und weniger werden und wir müssen im Alltag wieder funktionieren. Und trauernde Personen kriegen oft das Problem, dass sie nach ungefähr einer Zeit, am Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, dass dann die Leute dann schon schauen langsam, ob der jetzt nicht langsam wieder zum Alltag übergehen kann. Und wenn die Person das nicht tut, dann wird sie oft relativ schnell pathologisiert als jemand, der, wo irgendwas nicht stimmt, der vielleicht zum Psychotherapeuten muss oder so. Das heißt, Trauer wird bei uns in unserer Kultur, die sehr schnelllebig ist, oft sehr verkürzt dargestellt und das ist etwas, was schnell aufhören muss. Für Kinder ist es nicht so. Kinder trauern diskontinuierlich. Die trauern sehr, sehr lange, trauern sehr heftig und dann auch wieder überhaupt nicht. Sie halten negative Emotionen nicht so lange aus wie Erwachsene und switchen aus der Emotion raus, wenn man sie nur lässt. Und das gilt jetzt für Kinder, für kleine Kinder genauso wie für Jugendliche. Kleine Kinder und Jugendliche gehen, wenn es nur irgendwie geht, raus aus der Emotion. Sie lenken sich ab. Ablenkung ist die Hauptstrategie für Kinder ab ungefähr ab dem Vorschulalter bis jugendlich. Alltag, Normalität ist ganz wichtig. Für Erwachsene oft sehr, sehr irritierend ist, dass Kinder in die Trauer so richtig reingehen können und nach kurzer Zeit auch wieder raus. Wenn man kennt zum Beispiel bei der Beerdigung der Mutter, das weint recht, es läuft der Katz vorbei, das Kind fängt sofort an mit der Katz spielen, als wäre nichts gewesen. Für mich auch nochmal eindrücklich, eine 9-Jährige, die ihre beiden Eltern verloren hat beim Lawinenunglück, die vor dem Fernseher sitzt, wie wir hinkommen, vor dem Fernseher sitzt und lacht, weil sie eine lustige Sendung anschaut. Dann muss sie aufs Klo gehen, dann weint sie den ganzen Weg zum Klo, weint sie, dann weint sie am Klo weiter, dann weint sie auf dem Weg zurück vom Klo, dann setzt sie sich hin und lacht wieder. Ein Erwachsener tut nicht so. Ein Erwachsener würde jetzt die ganze Zeit weinen, würde vielleicht nichts Lustiges anschauen, weil das darf man ja nicht am Anfang, man muss ja fest trauern und würde dann aber meinen, nach einer gewissen Zeit, jetzt muss ich anfangen, wieder normal tun. Das ist eigentlich ungesund. Viel gesünder ist das, was Kinder machen. Nämlich in die Trauer reingehen und dann aber auch sich pausen können und wieder rausgehen. Bei Erwachsenen in der Beratung versuchen wir ihnen immer beizubringen, schauen Sie, dass ihnen mindestens einmal am Tag gut geht. Schauen Sie, dass Sie einmal lachen. Man darf auch lachen in der Trauer. Auch wenn jemand gerade verstorben ist, darf man trotzdem lachen. Man darf weinen und lachen im Wechsel. Und das können Kinder sehr gut und Erwachsene können das überhaupt nicht, denen muss es erst in der Therapie beibringen. Spielangebote und Ablenkungsmöglichkeiten sind also wichtig. Spiel, symbolisches und Rituale und vor allem Kreativität sind bedeutsame Mittel. Bei Jugendlichen vor allem, aber auch bei Kindern. Und da können wir auch von Kindern ganz, ganz viel lernen. Weil wenn wir Rituale zum Beispiel versuchen zu finden für Trauer, dann sind Kinder und Jugendliche extremst findig im Finden dieser Rituale. Ich habe zum Beispiel eine Jugendliche, die in einem Jahr 2 gute Freunde verloren und dann letztlich nur eine dritte Person aus der Familie, die kommt in Therapie zu mir und wir sprechen über einen dieser Freunde, wo sie am meisten den Verlust halt verspürt im Moment. Und ich frage sie, was war das für ein Mensch? Und sie sagt, der war so ein lustiger Mensch. Der hat immer so lustige Sachen sich ausgedacht. Und sie hat keine Möglichkeit gehabt, sich zu verabschieden. Und ich frage sie, ja, wie würdest du dich denn gern verabschieden? Gibt es irgendwas, was du noch gern tun möchtest? Und sie sagt, ja, ich würde so gern von einer hohen Brücke runterspucken. Weil das hat er sich immer so gewünscht. Und dann sagen wir ihm, Papa, er soll mit ihr doch zur hohen Brücke fahren und sie soll da runterspucken für ihn. Und das ist ja ihr Ritual. Also man muss ihnen gar nicht ein Ritual vorgeben, sondern ich muss normalerweise nur ein bisschen anregen und sie kommen so schon selber drauf. Bei Erwachsenen ist das oft nicht so einfach. Die müssen oft viel, viel, viel mehr nachdenken, bis sie dann das passende Ritual finden können. Was brauchen jetzt die Kinder? Brauchen tun sie Zuwendung und Sicherheit. Sie brauchen von ihren Bezugspersonen viel Zuwendung. Sie brauchen aber Alltag. Wenn Kinder außergewöhnliche Sachen erlebt haben, dann glauben wir immer, wir müssen ihnen was Außergewöhnliches bieten, damit sie es bewältigen. Eigentlich brauchen sie aber nichts Außergewöhnliches, sondern sie brauchen ganz gewöhnliche Sachen. Und genau die gewöhnlichen Sachen geben wir ihnen oft nicht, weil wir eben glauben, wir müssen ihnen was Außergewöhnliches geben. Sie brauchen also Zuwendung und Sicherheit, sie brauchen Alltag, sie brauchen Spiel und Ablenkung. Sie brauchen allerdings auch die Bereitschaft von den Erwachsenen, offen zu sein und ihnen die Fragen zu beantworten und zu erklären. Sie brauchen viel Bewegung. Kinder, die dramatische Ereignisse erlebt haben, brauchen viel mehr Bewegung als Kinder, die das nicht haben. In der Schule würde ich raten zu mehr Turnunterricht und viel weniger Stillsitzen. andere Kinder brauchen, sie brauchen Gleichaltrige, sie brauchen Ausdrucksmöglichkeiten und sie brauchen Erinnerungshilfen, da komme ich jetzt noch einmal gleich dazu, und Grenzen und Struktur. Sie brauchen also ganz normale, verfügbare Bezugspersonen. Gerade in Schule und Kindergarten ist es so, dass man in letzter Zeit sehr eingeht drauf, wenn dramatische Ereignisse passieren, wenn Kinder Bezugspersonen verloren haben. Das ist auch wichtig, dass man das tut. Gleichzeitig ist es aber mindestens genauso wichtig, dass man schaut, dass der Alltag weitergeht, dass alles so bleibt wie bisher, dass der Alltag vorhersehbar bleibt. Und das ist oft etwas, was man vernachlässigt. Das heißt, aufs Ereignis eingehen ist schon gut, Rituale sind gut, Abschied ist gut, aber gleichzeitig muss der Alltag weitergehen. Nach dem Ereignis Winnenden, wo dieses School-Shooting war in Winnenden, da hat man in der Presse zum Beispiel gesehen, aus dem neuen Schulgebäude, wo die Kinder drin waren, haben sie so ein Transparent rausgehängt aus dem Fenster, wo sie draufgeschrieben haben, es soll wieder normal sein. Sie wollen einfach Normalität, sie wollen Alltag und nicht die ganze Zeit nur in der außergewöhnlichen Situation bleiben.
Wichtig sind also verlässliche Bezugspersonen, denen das Kind vertraut. Wie reagieren Erwachsene aber richtig? Das ist nicht so ganz einfach.
Was für Fehler machen wir denn immer im Umgang mit traumatisierten Kindern? Ein Fehler, den wir sehr häufig machen, ist, wir werden viel zu überprotektiv. Wir haben Angst natürlich, dass ihnen noch was passiert. Jetzt ist ihnen schon was passiert. Jetzt haben wir Angst, noch was passiert. Wir setzen ihnen aber auch zu wenig Grenzen, weil wir denken, sie sind ja schon so arm, da dürfen wir ihnen ja keine Grenzen setzen. Das ist jetzt aber absolut fatal. Wir sind zu konfrontativ. Ich erlebe es ganz häufig, dass wenn wir in so einen Einsatz reinkommen, wenn wir in die Familie reinkommen, dann ist am Anfang das Problem immer, dass die Bezugspersonen sich zu sehr vor die Kinder oft stellen. Das heißt, sie haben so eine wahnsinnige Angst, dass dem Kind jetzt eine heile Welt zerstört wird, obwohl sie schon zerstört ist, dass sie nicht zulassen, dass man dem Kind die Wahrheit sagt. Wenn zum Beispiel sich eine Bezugsperson suizidiert, dann ist eines der häufigsten Reaktionen, die wir immer erleben, dass die Bezugspersonen sagen, nein, wir sagen ihm gar nicht die Wahrheit. Ein Beispiel ist, wir kommen in eine Familie rein, wo der Vater sich gerade suizidiert hat, das Kind ist 5 Jahre alt. Das Erste, was die Mutter zu mir sagt, wie sie mich sieht in der Wohnungstür, sie schaut mir an und sagt, wir sagen, er ist auf Urlaub gegangen. Ja, das ist eine ganz typische Reaktion, eine sehr verständliche Reaktion auch, weil jetzt hat sie erfahren, dass ihr Mann sich umgebracht hat und jetzt soll sie auch noch dem Kind sagen, dass er sich umgebracht hat. Das überfordert sie natürlich komplett. Das heißt, wie ist die Reaktion? Sie sagt, sagen wir es ihm gar nicht. Ja, jetzt ist aber so, dass das Kind meistens oder die meisten Kinder in den Situationen ja eh solche Ohrwascheln haben und viel mehr mitkriegen, als man denkt. Bei dem Kind ist es jetzt zum Beispiel genauso gewesen, dass die Mutter, das Ereignis war so, dass in der Früh der Mann ins Krankenhaus gefahren ist, weil er eine Panikattacke gehabt hat. Dann ist er aus dem Krankenhaus nicht mehr zurückgekommen und dann hat sie sich Sorgen gemacht, hat angerufen dort, die haben gesagt, sie haben ihn schon entlassen und er ist nicht zurückgekommen. Dann hat sie das kleine Kind ins Auto gepackt und ist mit dem Auto gefahren, ihn suchen, hat ihn nicht gefunden, dann ist sie zurückgekommen. Wie sie zurückgekommen ist, ist die Polizei schon vor der Tür gestanden und haben mir dann im Beisein des Kindes eigentlich gesagt, dass der Mann tot ist. Das hat sich ausgeblendet und hat dann danach zu uns, wir sind dann eine Viertelstunde später gekommen, hat zu uns gesagt, sagen wir, er ist auf Urlaub gegangen. Jetzt, wir gehen normalerweise so damit um und das ist auch wichtig, wenn Sie professionell mit den Kindern zu tun haben, müssen Sie eigentlich so damit umgehen, dass der Wille der Bezugsperson gilt. Das heißt, wenn die Bezugsperson zu mir sagt, du sagst ihm nicht, dass er gestorben ist, dann sage ich das nicht. Das darf ich nicht. Ich kann zwar versuchen, der Bezugsperson zu erklären, dass es gescheiter wäre, dem Kind das zu sagen, aber ich darf es natürlich nicht. Was mache ich also mit dem Kind? Ich sage halt im Prinzip zum Kind normalerweise als Erstes, ich erkläre, wer ich bin. In dem Fall, hallo, ich bin die Barbara, wer bist denn du? Sie sagt, ich bin die Anna. Sie sitzt so da auf der Couch ganz allein. Und ich sage als Nächstes, und das ist auch ganz was Wichtiges, man nähert sich dem Kind in der Situation nicht, indem man mit dem Ereignis einsteigt. Man konfrontiert das Kind nicht. Das heißt, ich sage, hast du eigentlich Angst, weil du so da sitzt? Und sie sagt, nein, ich habe keine Angst, aber ich habe Angst, dass noch mehr Leute kommen. Und dann versucht man halt mit irgendwas einzusteigen und Kontakt herzustellen. Und ich sage, mein, magst du mir nicht erklären, wer alle schon da ist? Es sind wahnsinnige viele, viele Leute im Raum. Und magst du mir nicht erklären, wer die alle sind? Und dann fängt sie an zu erklären und sagt, das da drüben ist der Opa, der da so weint. Und das ist die Oma. Und da drüben ist der Onkel Peppi. Und das ist da sowieso. Und dann erklärt sie und erklärt sie. Und wie sie fertig ist mit dem Erklären, sage ich, boah, das waren jetzt aber viele Leute. Fehlt noch jemand? Und sie sagt, nein, eigentlich sind alle da. Und dann sage ich, okay, wenn alle da sind, müssen wir uns ja nicht fürchten, dass noch mehr Leute kommen. Und das Wichtige ist dann, dem Kind Ablenkung ermöglichen in der Situation. Und dann sage ich, sind das deine Puppen da am Boden? Und sie sagt, ja. Und dann sage ich, können wir ja spielen gehen. Und dann, darauf will ich jetzt eigentlich aus, ich sage zu ihr, du darfst mir alles fragen, was du willst. Obwohl ich weiß, dass ich es nicht sagen darf, dass der Papa gestorben ist. Sie darf mir alles fragen, was sie will. Wenn sie mir jetzt aber fragt, was ist mit dem Papa, was tue ich dann? Dann gehe ich mit ihr zur Mama. Das heißt, die Mama muss es dann selber machen. Ich lüge nicht für sie, aber ich sage es auch nicht. Das heißt, wir spielen dann so und dann fragt sie alle möglichen Sachen. Unter anderem sagt sie dann irgendwann einmal, was? Ich habe mir ja gleich gedacht, dass das schlecht ausgeht. Die Mama hat sich ja noch gedacht, dass das gut ausgeht. Aber ich habe mir gleich gedacht, das geht schlecht aus. Und die Mama hat das ja mitgekriegt, weil sie immer wieder in den Raum reingeht, schauen, ob ich mich dran halte und dann wieder rausgeht. Und irgendwann kriegt sie dann mit, die stellt an den Fragen, sie gesehen schon, dass sie es kapiert hat und dann ist das Verbot auch gleich wieder gefallen. Das heißt, sobald Erwachsene dann merken, es passiert eh nichts, wenn man offen mit den Kindern ist, dann trauen sie sich auch wieder zu und dann geht's auch. Das heißt, wir versuchen da in den Fällen möglichst den Leuten zu zeigen, es passiert nichts Schlimmes, wenn man offen mit den Kindern umgeht. Meistens ist es auch so, dass gerade wenn es um Suizid geht, die Kinder ja da wieder geschützt sind durch ihr Todesverständnis. Ein fünfjähriges Kind hat kein Verständnis von Suizid im Sinne von, warum sich jemand umbringt, die Gründe für Suizid. Ein fünfjähriges Kind kann sich vielleicht vorstellen, wenn man Kinder fragt, was ist der Unterschied zwischen sterben und sich das Leben nehmen, dann kann durchaus ein Fünfjähriges sagen, na ja, wenn der Bär jetzt traurig ist, dann kann er auf die Straße gehen und sich vom Auto überfahren lassen. Das heißt, Kinder heutzutage kriegen relativ früh mit, dass es auch sowas wie Suizid gibt. Aber sie haben trotzdem nicht die gleiche Vorstellung von Suizid wie Erwachsene und das ist auch wieder das, was sie schützt. Und das ist auch der Grund, warum Offenheit durchaus möglich ist, ohne dass man die Kinder schwerst traumatisiert. Wir haben einen Vierjährigen, der in einer Familie lebt, wo der Vater sich umgebracht hat, indem er vor einen Zug gegangen ist. Und in der Familie ist von Anfang an relativ offen geredet worden. Die Kinder sind 4, 9 und 11 und es wird recht offen über diesen Suizid geredet und wir kommen in die Familie ein zweites Mal rein und der Vierjährige kommt sofort zu uns und sagt, jetzt sag ich euch einmal, was mit meinem Papa passiert ist. Weißt du, das war so, da war am Bahnhof, da ist der Papa in den Zug eingegangen und dann ist auf der anderen Seite ist er wieder rausgeflogen und dann war er tot. Was Erwachsene oft nicht verstehen ist, am Anfang stellen sie sich immer davor und am besten nicht die Wahrheit sagen. 3 Tage später rufen sie selben Eltern an und sagen, meine Tochter will nicht mit mir darüber reden, was passiert ist. Sie müssen kommen, sie müssen jetzt mit ihr reden, die muss mit mir darüber reden. Oder sie sitzt immer vor dem Fernseher, sie will sich nicht damit auseinandersetzen. Wir Erwachsenen haben immer die Vorstellung, Trauer heißt, wir müssen ganz fest uns damit auseinandersetzen. Und sie denken dann sofort, es ist irgendwas verkehrt. Man muss jetzt, sie zwingen sich damit auseinanderzusetzen. Da ist es wichtig, dass die Eltern lernen, die Abwehr zu respektieren. Wir haben ein Kind, das hat Entführung erlebt, die setzt sich auch in der therapeutischen Situation am Anfang quasi gar nicht damit auseinander. Die braucht ein Jahr, bis sie sich anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir zwingen sie nicht dazu. Sie nimmt sich genau die Zeit, die sie braucht, bis sie sich damit auseinandersetzt. Ihnen erklären, ihnen offen begegnen, ihre Fragen zu beantworten, ihnen eine Zuwendung und Hoffnung geben, ihnen vor allem was zuzutrauen, Normalität und Struktur zu geben, das ist das Wesentliche, auf das es eigentlich ankommt. Gleichzeitig Erinnerungshilfen. Was ist Erinnerungshilfe? Im Grunde sagen wir zu den Kindern, weißt, wenn jemand gestorben ist, dann ist es ganz wichtig, dass man sich an den erinnert. Manche Erinnerungen, die haben wir nur für uns selber und manche Erinnerungen, die sind für unsere ganze Familie. Da haben wir alle gemeinsam. Und das ist wichtig, dass man sich gemeinsam erinnert. Das ist aber auch wichtig, dass man seine eigenen persönlichen Erinnerungen hat. Für die persönlichen Erinnerungen geben wir oft so Erinnerungsboxen. Das heißt, eine Box, wo man Erinnerungsgegenstände reintun kann für die persönliche Erinnerung. Wir sagen auch, was erinnern tut aber manchmal auch weh. Es ist manchmal so, dass man eigentlich, weil es so weh tut, die ganzen Erinnerungsstücke, die man hat, am liebsten wegschmeißen würde. Man will sie nicht mehr sehen, man kann sie gar nicht mehr sehen. Nimm dann deine Box und tu sie am besten in den Schrank ganz hinten rein, tu sie verstecken, aber schmeiß es nicht weg, weil es kann sein, dass nach einer gewissen Zeit du das wieder sehen willst und dann willst du es wieder haben. In Familien gerade geht es beim Erinnern vor allem darum, dass auch die ganze Familie sich gemeinsam darauf einigt, dass Erinnern eben manchmal wehtut und dass nicht alle gleich sich erinnern müssen. Wir haben zum Beispiel eine Familie, da haben wir 2 Kinder, da ist der Papa gestorben. Das eine Kind will unbedingt das Bild vom Papa auf dem Nachtkastel haben. Das andere Kind haltet es nicht aus, das ist ihm zu viel. Jetzt muss man in der Familie, zum Beispiel mit der Mutter gemeinsam, verhandeln wir mit den beiden Kindern, wo das Bild vom Papa hinkommt, dass es beide Kinder aushalten. Und beobachten, das Kind gut im Auge behalten, vor allem bei Jugendlichen. Wir haben zum Beispiel einen 14-Jährigen, was typisch für Jugendliche ist, ist, die reden mit ihren Erwachsenen nicht. Sie reden ja mit den Gleichaltrigen. Jetzt rufen uns Eltern oft an und sagen, ich habe das Gefühl, mein Jugendlicher, dem geht es schlecht, der redet nicht mit mir. Und auf die Frage dann oft, redet er nur mit Ihnen nicht oder redet er mit seinen Freunden auch nicht? Sagen sie oft, nein, mit seinen Freunden redet er schon, nur mit mir redet er nicht. Dann ist eigentlich schon einmal relativ viel gut. Das Nächste, was dann oft ist, ist, warum reden die Jugendlichen nicht? Unter anderem auch deswegen, wenn die Eltern dann dauernd fragen, weil sie Angst haben, sie müssen über das Ereignis selber reden. Und das mögen sie nicht. Das heißt, wir sagen dann oft zu den Erwachsenen, sagen sie ihm, er muss überhaupt nicht über das, was passiert ist, mit ihnen reden. Er muss ihnen nur sagen, dass es ihnen gut geht, weil sie sich Sorgen machen. Am Tag drauf, nachdem sie das gesagt haben, tut er ihnen beim Frühstück einen Brief hinlegen und da steht drinnen, dass es ihm gut geht.
Doch wie sollen wir Erwachsenen die Fragen von Kindern zu Sterben und Tod beantworten? Wahrheitsgemäß, sagt Barbara Juhn und erzählt Beispiele aus ihrer Praxis, wie Eltern auf Fragen reagieren und wie ein Kind ein Trauma bewältigen kann.
Erschütterte Grundannahmen sind kein Zeichen, dass die Kindheit jetzt vorbei ist. Erschütterte Grundannahmen heißt ja, die Kinder stellen dann, wenn man sie lässt, stellen sie Fragen, die sagen, dass sie die Welt nicht mehr so sehen wie vorher. Und viele Erwachsene haben dann das Gefühl, jetzt ist die kindliche Welt vorbei. Ja? Eine Mutter nach 9-11, nach dem Ereignis, hat gesagt, das ist das erste Mal im Leben, dass meine Kinder sich dieselben Fragen stellen wie ich. Das heißt, auf einmal haben Kinder Fragen, wo man denken, hoppala, das ist keine Kinderfrage mehr. Gleichzeitig ist es aber immer noch eine Kinderfrage. Es ist kein Zeichen, dass das die Kindheit vorbei ist. Es ist immer noch eine Frage, die vor dem Hintergrund gestellt wird, einer kindlichen Welt. Die aber heißt, sie müssen eine neue Grundannahme aufbauen. Wichtig ist, dass man sich traut, gemeinsam Antworten zu suchen und zugeben, dass man was nicht weiß. Man muss nicht auf alles Antworten haben. Dass man keine Scheinsicherheit gibt, dass man Restunsicherheit lässt. Dass wir uns einfach gemeinsam mit dem auseinandersetzen, dass man Zeit gibt, dass man Wiederholungen aushaltet und dass man Sicherheit gibt durch Alltag. Wir haben einen 9-Jährigen, der erlebt, wie der Nachbar sich umbringt. Der ist in sein Zimmer und der Nachbar springt vorbei. Und 2 Wochen drauf geht er mit der Mama im Wald spazieren und die Eltern dürfen uns dann immer anrufen und die Mutter ruft dann an und sagt, stellen Sie sich vor, was er jetzt wieder gefragt hat. Da waren wir im Wald spazieren. Und auf einmal sagt er zu mir, Mama, es könnte uns doch jederzeit ein Baum auf den Kopf fallen. Und dann habe ich im ersten Moment den Impuls gehabt, gehen wir doch hin zu den Bäumen und rütteln und schauen, wie sicher die stehen. Aber dann ist mir eingefallen, was sie gesagt haben, gehen wir nicht so auf Scheinsicherheit, sondern lassen wir uns ein auf die Frage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, das stimmt, du hast recht. Aber was tun wir jetzt? Sollen wir heimgehen und uns in der Wohnung einsperren? Dann überlegt er kurz und sagt, nein, da kann uns ja die Decken auf den Kopf fallen. Das lässt man dann einfach stehen. Das kann man auch stehen lassen. Oder ein anderes Kind, das ein Gewaltereignis erlebt hat, der Täter kommt ins Gefängnis und sie stellt dann die Frage, Mama, bekommt jetzt der Mann nur Wasser und Brot im Gefängnis? Und die Mutter auch wieder erinnert sich, dass ich ihr gesagt habe, sagen Sie die Wahrheit, wenn es irgendwie geht. Sie sagt, nein, das ist nicht wie im Märchen, bei uns bekommen die Leute schon richtiges Essen im Gefängnis. Die Kleine sagt dann, aber keine Spaghetti. Oder wird die Mama jetzt auch sterben? Was oft der Frage ist, vor allem von Schulkindern, wirst du jetzt auch sterben? Was sagt man da? Nein, die Mama kann nicht sterben. Kann ich nicht. Ja, die Mama wird auch sterben, ist auch nicht so günstig. Aber vielleicht zu sagen, jeder Mensch stirbt irgendwann einmal. Aber meistens sterben die Leute erst, wenn sie älter sind. Und meistens sterben sie erst, wenn sie alt sind. Oder wenn sie krank sind. Die Mama ist aber nicht krank, die Mama ist gesund. Das heißt, die Chance, dass die Mama jetzt stirbt, ist nicht wirklich groß. Gleichzeitig aber heißt es, dass man meistens bei den Kindern auch noch eine gewisse Sicherheit einführen. Was kann ich denn tun, dass du weniger Angst haben musst? Den Kindern klarzumachen, man kann die Angst nicht ganz wegmachen, aber man kann was machen, dass man weniger Angst hat. Und das kann jetzt sein, dass das Kind zum Beispiel will, dass es in der Schule das Handy anschalten lassen darf und dass es die Mama in der Pause anrufen darf. Oder dass die Mama zum Doktor geht und der Doktor auf den Zettel aufschreibt, dass die Mama gesund ist. Oder dass die Mama jedes Mal, wenn sie ins Auto einsteigt, danach, wenn sie gut ankommen ist, anruft und sagt, sie ist gut ankommen. Das heißt, dass man auch da dem Kind eine Chance lässt, was zum einen akzeptieren bestimmte Dinge, aber zum anderen auch eine Chance lässt, ein bisschen weniger Angst zu haben. Gut. Und jetzt gehen wir zu Jugendlichen. Was ist bei Jugendlichen typisch? Sie sind besonders anfällig für Desillusionierung. Man muss sich Zeit nehmen für die Auseinandersetzung mit Themen. Sie nutzen ihre Peergruppe und sie brauchen vor allem viel mehr Kreativität. Wenn man Hilfsmittel nutzt, zur Emotionsregulierung haben wir ja die Möglichkeit Bücher, wir haben Geschichten, wir haben Spiele, wir haben bei Jugendlichen dann oft Musik, Musiktexte, Gedichte, vor allem die Mädchen verwenden gern Gedichte. Ab dem Jugendalter ist Kreativität eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man diese Methoden einführt, auch im Kindesalter natürlich schon. Bei den Geschichten und Büchern sagen wir immer, die Bezugspersonen sollen nicht Bücher so auswählen, dass sie genau die Geschichte abbilden, die das Kind erlebt hat. Jetzt ist zum Beispiel die Mama an Krebs gestorben und dann muss das Kind nicht unbedingt ein Buch haben oder eine Geschichte, wo genau die Mama an Krebs stirbt. Wichtig ist, dass das Thema drinnen ist. Aber es muss nicht zu nah sein. Wenn es zu nah ist, ist es oft für die verbleibende Bezugsperson fast unerträglich, das zu lesen, weil die muss selber dauernd weinen, wenn sie es liest. Das ist dann für alle Beteiligten nicht günstig. Und fürs Kind selber ist es auch oft zu nah. Das heißt, meistens schauen wir, dass wir mit einem Thema anfangen, ein bisschen weiter weg sind vom Thema und dann vielleicht in die Nähe gehen und das Kind immer selber entscheiden lassen, wie nah es überhaupt dran will an dieses Thema. Wenn das Kind das Ereignis nachspielt, geht es primär darum, dass man mit dem Kind den Handlungsbogen schließt. Das heißt, der Kind, das was Dramatisches nachspielt, ein dramatisches Nachspielen ist kein normales Spielen. Da spielen die Kinder so wie zwanghaft das Ereignis nach. Ja? Und wenn sie so zwanghaft nachspielen, findet es meistens kein Ende. Wir haben das oft auch bei gewalttraumatisierten Kindern oder chronisch traumatisierten Kindern. Die spielen zum Beispiel mit der Puppe, auf einmal reißen sie der Puppe in den Arm aus und dann fliegt die Puppe in die Ecken und dann spielt man irgendwas anderes. Ich merke, das macht dem Kind keinen Spaß. Es spielt immer wieder zwanghaft dasselbe nach und der Handlungsbogen geht nicht zu Ende. Wichtig ist da, dass die Bezugsperson das aufgreift und schaut, dass der Handlungsbogen zu Ende geht. Das heißt, die Puppen, die den Arm verliert, vielleicht, dass die verbunden wird, dass sie ins Krankenhaus kommt und so weiter. Aber man muss immer schauen, dass das Kind mitspielt. Wir haben zum Beispiel einen Vierjährigen, dessen Vater verstorben ist, der spielt dann immer mit der Ritterburg, spielt er immer König und Königin, ich muss die Königin sein, er ist der König. Und der König, der kraxelt immer auf den hohen Turm, zack, fliegt er runter. Ich muss als Königin dann schreien, Hilfe, mein Mann, was ist dir passiert? Und ruft die Rettung, dann kommt die Rettung, dann lädt man ein in die Rettung. Dann fährt das Rettungsauto, fährt um die Kurven, dann hauzen wieder aus der Kurven, zack, ist er schon wieder verunglückt. Dann kommt wieder die Rettung, dann fahren wir ins Krankenhaus, dann holen wir den Rettungshubschrauber, dann kommt der Hubschrauber, ein in den Hubschrauber, dann zack, fliegt er wieder runter. Und so geht es ununterbrochen. Das heißt, Handlungsbogen zu Ende führen heißt, soweit das Kind mitmacht, den Handlungsbogen zu Ende führen und schauen, dass dem Kind das einen Spaß macht. Er spielt ein halbes Jahr in der Therapie mit mir dieses Spiel, bis es dann zu Ende gespielt ist. Die Mama, die Königin, muss deswegen immer so heftig reagieren, weil in der Situation die Mutter nicht emotional reagiert hat und er sie auch beschuldigt, dass sie das nicht gemacht hat. Und deswegen muss ich im Spiel immer wahnsinnig emotional sein.
Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende und überlasse Barbara Juhn das Schlusswort.
Ich glaube, dass Leute, wenn sie jetzt gestorben sind, an einem guten Ort sind, wo es ihnen gut geht. Wie auch immer dieser Ort ausschaut. Das ist mein persönlicher Glaube, der auch daraus resultiert, dass ich selber neue Bezugspersonen verloren habe und ich kann es mir nicht vorstellen und wir wollen es uns auch alle nicht vorstellen, wenn wir jemanden verloren haben, dass der nicht irgendwo an einem guten Ort ist. Das heißt, in jeder Religion stellen wir uns irgend sowas vor, wiedergeboren an einem Ort, ob es jetzt der Himmel ist oder was auch immer für eine Vorstellung das ist.